Herzlich willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
Glanzstück, Episode 1, 2026. Herzlich willkommen. Und ein dicker roter Faden unserer Verbandsarbeit ist der Themenkomplex öffentliche Vergabe. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Vergabe in Kurzform bedeutet, wenn Städte, Länder oder Kommunen etwas brauchen, zum Beispiel eine neue Straße oder Produkte oder eben auch Reinigungsdienstleistungen, dann schreiben sie das öffentlich aus. Dabei gibt es feste Regeln. Dem Wesen nach kann jeder mitbieten und das beste Angebot bekommt den Zuschlag, wobei das Beste in aller Regel immer noch das Billigste ist. Und genau dieser Punkt sorgt immer wieder für Ärger. Warum genau, darüber sprechen wir mit Oliver Knedlich. Er führt ein Unternehmen mit fast 3000 Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Remscheid und ist sehr engagiert im Ehrenamt. Er ist Obermeister der Innung Remscheid-Solingen. Er ist Vorstandsmitglied im Landesinnungsverband Nordrhein-Westfalen. Und in unserem Bundesverband ist er Mitglied unseres Ausschusses für Technik und Betriebswirtschaft. Und vor allem, er leitet unseren Arbeitskreis zum Thema öffentliche Vergabe. Herzlich willkommen, Herr Knedlich.
Hallo, guten Tag, Herr Lück.
Glanzstück persönlich.
Herr Knedlich, wir sprechen gleich wie angekündigt in aller Ausführlichkeit über das Themenfeld Vergabe zu Beginn dieses Podcasts, aber auch dieses Jahres. Das darf man im Februar schon noch so sagen, möchte ich kurz Ihre Einschätzung hören. Mit welchem Gefühl starten Sie als Unternehmer in 2026? Wie sehen Sie die wirtschaftliche Gesamtsituation und damit auch die Situation für unser industrienahes Handwerk?
Ja, fast schon eine rhetorische Frage, weil ich die Situation mit großen Bedenken sehe. Galt übrigens auch für 25, was sich dann nicht bewahrheitet hat, das muss ich dazu sagen, aber 26, wenn ich daran denke, ja, dann habe ich Sorgen, dass die Industrie, das ist nun mal unser Hauptkundenbereich, schwächelt aus unterschiedlichen Gründen und ja, wenn es der Industrie nicht gut geht, geht es uns nicht gut. Insofern habe ich da schon meine Sorgen und nicht nur ich.
Genau, wir machen zweimal im Jahr unsere Verbandskonjunkturumfrage. Laut jüngsten Daten erwarten rund 40% unserer Mitglieder eine negative Geschäftsentwicklung für 2026. Weitere 40% haben von gleichbleibenden Geschäften gesprochen. Wo liegt diese Ursache für diese mehrheitliche Skepsis?
Ja, die Zahlen überraschen mich nicht. Sie bestätigen mein Bauchgefühl. Ja, die Ursachen sind vielfältig. Einmal fangen wir in Deutschland selber an. Wir haben eine neue Regierung. So neu ist sie nicht, aber von der hat man, glaube ich, mehr erwartet. Aber Hauptpunkt ist natürlich der Ukraine-Krieg. All das, was sich so da gezeigt hat. Und natürlich, ich glaube, der 20. Januar ist immer ein schönes Datum, weil ich da Geburtstag habe. Aber letztes Jahr ist dann Trump an die Macht gekommen. Und was der verursacht hat, ist Stichwort Zölle, ist nur ein Stichwort, ja, hat alles natürlich nochmal getoppt. Insofern darunter leidet die Wirtschaft. Das kriegen natürlich unsere Kollegen mit. Entsprechend negativ sind die Auswirkungen. Und wenn ich nach vorne schaue und überlege, was passiert, wenn Taiwan irgendwann nicht mehr Taiwan heißt, dann werden meine Bedenken, meine Sorgen geringer.
In unseren Umfragen, gerade mit Blick auch auf die Bundestagswahl im letzten Jahr, Sie haben es angesprochen, stand für unsere Unternehmen im Fokus der Kritik, zumindest binnenpolitisch die Bürokratie. Nicht neu, aber immer ein Dauerbrenner und immer dramatischer wird die Situation bei den steigenden Sozialversicherungskosten. Sind und bleiben das auch in Ihren Augen die dicken Bretter oder gibt es für Sie noch Dinge, die diese Liste ergänzen?
Ja, die Liste, die ist groß. Also ich weiß gar nicht, wo man anfängt. Natürlich sind solche Themen wie Bürokratieabbau, ist ja wirklich, wie Sie sagen, ein Dauerbrenner. Je, alle 4 Jahre hören wir das. Und wenn ich jetzt mit den Fingern schnippen könnte und wir hätten jetzt wirklich deutlich weniger Bürokratie, würde ich vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter nicht mehr benötigen oder könnte ihn woanders einsetzen, würde vielleicht einen höheren Gewinn machen, aber der Quantensprung generiert sich daraus nicht. Viel wichtiger sind, das sagten Sie auch gerade, dass die Arbeitskosten reduziert werden und das ist natürlich ein ganz, ganz dickes Brett auch seitens der Regierung. Das ist nun mal nicht nur die CDU, sondern es ist halt auch noch jemand dabei, der aus einer anderen Ecke des politischen Spektrums kommt. Und ja, was müsste man machen? Die Arbeitskosten müssen runter. Und das, da bin ich beim zentralen Punkt. Wir Deutschen, wir müssen, glaube ich, das haben ja viele Politiker auch gesagt, den Gürtel enger schnallen. Wir müssen einsehen, dass wir den Peak vielleicht erlebt haben und jetzt ein paar Jahre auch noch mal ein bisschen demütiger sind und ein bisschen von unseren Funden, die wir haben, auch abgeben. Ich denke da auch an ja die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die im internationalen Vergleich halt viel zu hoch ist. Da wäre die Idee der Karenztage oder ja telefonische Krankmeldungen, muss ich nicht erwähnen. Das ist auch eine Dauergeschichte und es zeigt sich halt, dass die Krankenquoten oben sind. und dadurch auch oben sind. Da muss die Regierung was machen. Nächster Punkt, das soziale Netz ist einfach die letzten Jahre zu engmaschig geworden. Die Koalition ist daran, aber es ist auch da für die ein dickes Brett. Und ich hoffe, dass man auch von diesen Sozialleistungen peu à peu unterkommt und nicht, dass das falsch rüberkommt. Aus Sicht der Arbeitslosen oder der Sozialhilfeempfänger ist das natürlich, sind das heftige Einschnitte. Aber uns geht's halt nicht mehr so gut. Und wir sind mehr oder weniger europäisches Schlusslicht in vielen Kennzahlen, nicht in allen. Aber müssen wir halt wach werden und von dem hohen Ross runterkommen. Da ist sowohl der Arbeitslosengeldempfänger dran als auch der Millionär. Ne? Da müssen wir alle ein Stück abgeben.
Stichwort Beschäftigung vielleicht nochmal. Wir haben vor 2 Jahren in einer unserer Umfragen von unseren Mitgliedern erfahren, dass es eine große Personalnot gibt. Mehrheitlich, so die damaligen Zahlen, fehlte den Unternehmen Personal in einer Größenordnung von 10% im Schnitt. Das hieß auf unsere Branche so runtergebrochen. Wir sprechen hier von 50 bis 70.000 Arbeitsplätzen. Jetzt hört man seit längerem, dass diese Beschäftigungsdynamik nachgelassen hat. Können Sie das bestätigen?
Absolut. Und das ist ja immer das Schöne einer Krise gewesen, das Schöne in Anführungszeichen, dass ich in einer Krise der Wirtschaft, der Volkswirtschaft dann besser Mitarbeiter kriege. Das ist das Glück im Unglück. Allerdings würde ich es mir natürlich anders wünschen, dass es der Wirtschaft gut geht, was natürlich dann zur Folge hätte, dass ich weniger Reinigungskräfte bekomme, weil der Arbeitsmarkt dann leergefegt ist. Insofern muss man das halt von zwei Seiten sehen. Aber Sie haben recht, das ist auch mein Eindruck, dass die Personalsituation sich verändert hat, wobei es immer, das gab es schon immer, regionale Unterschiede gibt. In den Großstädten sieht es anders aus als in kleineren Städten. Aber im Großen und Ganzen ist der Trend positiv. Wir kriegen auch hier jede Woche mehrere hundert Bewerbungen rein. Und das ist schon gut. Qualität der Mitarbeiter oder die Qualifikation der Mitarbeiter ist ein bisschen zurückgegangen die letzten Jahre. Die Sprachbarrieren haben zugenommen. Die Verlässlichkeit hat abgenommen. Das heißt, wenn ich früher eine Anzeige hatte, 10 Bewerber haben sich beworben, haben sich dann 8 auch sehen lassen. Heute kriege ich vielleicht auf die Anzeige 2 Bewerbungen oder 3 und einer kommt. Und aber den Trend, ja, das ist kein Trend, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Aber erstmal, das ist das Positive. Es ist ein dicken besser geworden. Ja.
Letzte Frage. Sie hatten es auch schon ein bisschen in den vorigen Antworten anklingen lassen. Ich habe gerade schon über die Bundesregierung gesprochen. Diese wird im Mai 1 Jahr im Amt sein. Wie fällt denn so Ihre erste Bilanz aus? Was sind Ihre Gedanken? Was sind vielleicht konkrete Wünsche an Schwarz-Rot?
Ja, das Jahr ist rum und ich muss sagen, bin enttäuscht. Wenn man ein bisschen nachdenkt, dann muss man nicht enttäuscht sein, weil es ist eine sogenannte große Koalition. Das heißt, ich habe noch einen Partner dabei und der halt nicht wie früher auch aus der ähnlichen Ecke kommt, nämlich der kommt von einer ganz anderen Ecke und dann ist es halt so bei Kompromissen, es kommt was Weichgespültes raus, es gibt Ärger, wie es in der Ampel auch Ärger gab. Ich glaube, viel mehr kann man da gar nicht erwarten. So schlimm es ist, was ich mir wünschen würde von Merz ist, dass er besser kommuniziert. Das hat er, glaube ich, nicht gut gemacht. Das können andere besser. Er ist nicht so volksnah. Insofern schwindet auch sein Zuspruch. Bei den Umfragen sieht man das, dass er persönlich auch nicht der Beste ist. Da muss er besser werden. Aber in der Sache bin ich auch, ja, ich bin nicht begeistert. Also auch von der Wirtschaftsministerin habe ich mir mehr versprochen. Auch von dem ganzen digitalen Ansprüchen bzw. Ankündigungen ist wenig bisher angekommen. Ist wirklich, ich möchte kein Politiker sein. Nicht in der Zeit, in der geopolitischen Zeit und auch schon gar nicht in einer GroKo. Also das ist wirklich grausam, weil da wirklich 2 Wirtschaftsansätze aufeinandertreffen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und was soll dann dabei rauskommen? So hart muss man es sagen.
Glanzstück konkret.
In dieser Kategorie möchten wir inhaltlich tiefer in die Thematik der Vergabe einsteigen. Wir haben dazu in unserer letzten Umfrage unsere Mitgliedsunternehmen gefragt, ob sie sich überhaupt noch an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen. Kennen Sie das Ergebnis aus dem Kopf, Herr Knedlich?
Nein, das kenne ich nicht.
Okay, also 56% haben mit Ja geantwortet, 44% mit Nein. Also eine knappe Mehrheit beteiligt sich noch an öffentlichen Ausschreibungen. Wie hält es Ihre Firma und finden Sie die gute Hälfte eher als viel oder eher als wenig?
Ja, 56% mit Ja. Jetzt, wenn ich überlege, Sie sind ja schon ein paar tausend Mitglieder, die bei uns im Verband sind. Insofern ist die absolute Zahl ja recht hoch. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich bei 2/3 eingeschätzt, also ein bisschen besser. Insofern, ja, keine große Überraschung. Und ich freue mich, dass nach wie vor so viele dran teilnehmen. Allerdings fast die Hälfte machen es nicht. Das sollte man sich auch immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Wir beteiligen uns ausschließlich an örtlichen Ausschreibungen, wo ich die Ansprechpartner weitgehend kenne oder glaube, sie zu kennen, oder wo ich die geografische Nähe nutze, Synergien finde. Und außerhalb dieses Wirkungskreises machen wir grundsätzlich nicht mit.
Wir haben dann weiter gefragt und dann kommen wir ja auch so langsam zum Kern des Problems, wie viel beim Zuschlag über den Preis läuft. Also ich bekomme als Reinigungsfirma den Auftrag, weil ich der günstigste bin. Da haben fast 40% angegeben, dass ihre Erfahrung nach 100% über den Preis entschieden wird. Mehr als 40% haben gesagt, dass 75% über den Preis entschieden wird. Also ein ganz klarer Vergabefokus über den Preis seitens der öffentlichen Hand. Können Sie nachvollziehen, wenn öffentliche Stellen aus Ihrer Perspektive heraus alles richtig machen wollen und schlichtweg dem günstigsten den Zuschlag geben?
Ja, ist ja fast schon eine Suggestivfrage. Klar, ich kann das nachvollziehen, logisch. Man muss sich vergegenwärtigen, dass unsere Branche ja gar nicht so simpel zu verstehen ist. Auf den ersten Blick ist es simpel, aber wenn man tiefer einsteigt, ich bin jetzt auch fast 29 Jahre dabei, merkt man, dass es doch viel, sehr, sehr vielschichtiger ist als auf den ersten Blick. Und wer sitzt denn da in den Rathäusern? Häufig, wenn ich jetzt mal die Kommunen, die Städte sehe, und wer kümmert sich um die Ausschreibungen? Das sind nicht selten Mitarbeiter, die vielleicht ja versetzt wurden oder aus der Elternzeit kommen. Schreibt mal bitte die Gebäudereinigung aus. Und wenn ich das tue, dann mache ich das am besten, wenn ich es mir nicht so schwer machen will, über den Preis. Dann schreibe ich noch ein bisschen was rein, was ich erwarte, und dann kriege ich halt den günstigsten. Insofern, ich verstehe schon, warum die öffentlichen Stellen, nicht alle, um Gottes Willen, aber viele das so machen, weil das Know-how sich anzueignen, das ist ein anderes Thema. Das ist ein großes Thema. Und das wird gar nicht, diese Notwendigkeit, sich da zu schulen, sich weiterzubilden, wird entweder nicht gesehen oder wird aufgrund der Kosten auch gescheut.
Welche Gefahr oder welchen Negativeffekt hat dann diese Preiszentrierung?
Ja, wir haben es ja gesehen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch anderswo. Wenn ich rein über den Preis gehe, dann passiert nicht selten, dass der Nutzer der Immobilie oder der Auftraggeber sehr, sehr unzufrieden ist, weil ganz einfach die angebotenen Preise nicht ausreichend sind für den Dienstleister. Und um den Preis dann doch netter zu machen, wird an den Stunden brutal gespart und also weniger Reinigungszeit investiert als vorher angegeben. Und in der Folge kann man sich vorstellen, wenn ich dann nicht mehr 5 Stunden, sondern nur noch 3 Stunden investiere, dann sieht's halt so aus, wie es aussieht. Und insofern ist diese Preiszentrierung ein unglaublich, ja, schlechtes Instrument. Aber ist natürlich auf der anderen Seite, ich habe gerade einen Kugelschreiber in der Hand, wenn ich den jetzt einkaufen will, dann weiß ich genau, was ich haben will, Mine und was ich was, Metallclip oder was auch immer das haben soll. Bei der Reinigung, das ist halt eine Dienstleistung, die ich nicht anfassen kann, die ich nicht messen kann im Vorhinein. Insofern ist das natürlich auch nicht ganz einfach. Deswegen schließe ich wieder mit meinem Eingangsstatement von gerade, dass Reinigungsdienstleistung auszuschreiben nicht trivial ist.
Ja, erklären Sie nochmal oder sagen Sie nochmal, jetzt wurde schlecht gereinigt, liest man oft an der staatlichen Schule, in der Kita, die Bürger ärgern sich darüber, dass ein Rathaus dreckig ist. Welchen Anteil an diesen Missständen tragen gegebenenfalls die Unternehmen selbst? Welchen Anteil die ausschreibenden Stellen? Oder sind das kommunizierende Röhren sozusagen?
Ja, letzteres. Natürlich, wenn ich rein preislich ausschreibe, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich nicht den günstigsten, sondern den billigsten bekomme. Und der billigste macht es billig, ganz einfach. Und dann macht er seinen Job nicht, der will ein bisschen Geld verdienen, weil keiner soll glauben, dass für Dienstleister überhaupt in der Wirtschaft ein Unternehmen da ist und einen Deckungsbeitrag von 0 erwirtschaften will. Das ist normal DNA eines Unternehmens, er will Gewinn machen. Und wenn ich einen bescheidenen Preis habe, muss ich an der Kostenschraube drehen. Insofern, wenn ich so ausschreibe, muss ich mich nicht wundern, dass es so ist. Auf der anderen Seite, Stichwort kommunizierende Röhren, gibt es natürlich Unternehmer, die das dann nochmal ausreizen und diese Schwäche im System gnadenlos ausschlachten und dann das Thema Spiegelkalkulation einfach überreizen. Das Thema Spiegelkalkulation, dass man also weniger Stunden hinterher leistet als angegeben, das gibt's schon, ja, da gab's, glaube ich, schon vor 29 Jahren. Aber die Auswüchse, die Dimensionen, haben dann in den letzten Jahren zugenommen und da gab es einige, die da völlig überdreht haben und dummerweise hat das dann auch Schule gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Insofern haben beide oder tragen beide ihre Schuld dran, sowohl der Auftraggeber, der sich wenig Mühe macht bei der Ausschreibung, Und auf der anderen Seite der ein oder andere Dienstleister, der es einfach schlichtweg übertreibt.
Als Gegenargument wird in mancher Stadt oder Kommune dann ja die Rekommunalisierung ins Feld geführt, also die Rückkehr zur Eigenreinigung, was ja das glatte Gegenteil der Vergabe ist. Die Kommune oder die Stadt schreibt dann Reinigung nicht mehr aus, sondern versucht, Reinigungskräfte wieder selbst einzustellen. Es ist klar, dass Sie das als Reinigungsdienstleister ablehnen. Aber klären Sie mal, warum.
Ja, ich bin ja nicht nur Unternehmer, sondern auch Bürger. Insofern kann man das ja tatsächlich als Bürger auch mal von beiden Seiten beleuchten. Klar, als Arbeitgeber bin ich natürlich dagegen, aber es gibt, glaube ich, objektiv viele, viele Gründe, die im Fazit dazu führen, dass Eigenreinigung keine gute Idee ist. Und wir können ja mal in der Stadt Bonn mal nachfragen. Das ist ja ganz aktuell. Die haben ja einen Test gemacht, den jetzt nochmal verlängert. Das Ergebnis war ja nicht so nice, wie man sich's vielleicht erhofft hat. Die Folge ist doch bei einer Eigenreinigung nicht selten. Das sind Erfahrungswerte, dass die Krankenquote der Angestellten, der städtischen Angestellten dann peu à peu hochgehen und sich annähern dem Schnitt. Und dann reden wir nicht über 5%, dann reden wir eher über 7 oder 8 oder 10%. Die Fortbildung, die Branche entwickelt sich ja jedes Jahr, nicht in Quantensprüngen, aber immerhin kommt das eine oder andere dazu, wie wir immer auf der CMS in Berlin jedes zweite Jahr sehen. Und ja, wenn ich eine Eigenreinigung habe, dann habe ich keinen oder einen geringeren Zugang zu der Branche und somit auch weniger Zugang zu den Innovationen, die es da so gibt. Ja, und was passiert, wenn dann eine Reinigungskraft ausfällt? Ja, ich habe dann auch in dem Portfolio, in dem Stadtgebiet vielleicht nur 5. Da sind 2 von krank. Ja, Kosten ist das eine, aber das bleibt dann halt 2/5, 40% bleibt liegen. Und der Dienstleister hat natürlich da die Vorteile, aus anderen Objekten jemanden zu schicken, wenn er es denn tut. Das sind alles Nachteile. In Summe, da gibt's ja auch das gute Gutachten von Rödel und Partner, ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das sagt ja auch aus, Eigenreinigung ist teurer. Und Bonn hat's ja gezeigt, von der Qualität gab's keine großen Unterschiede.
Jetzt setzen wir uns als Verband seit langer Zeit, auch die Debatte über die Vergabe ist ja nicht neu, dafür ein, im Vergabeverfahren neben dem Preis auch auf Qualitätskriterien zu achten, Personalmanagement, Qualitätssicherung, Nachhaltigkeit und so weiter. Sie haben über die Vergabestellen schon gesprochen, die entscheiden nach dem Preis, vielleicht auch, weil die Kompetenz fehlt, weil das Hintergrundwissen fehlt, weil es Rechtsunsicherheiten gibt. Genau darüber wollen wir ja auch in unseren Vergabekongressen sprechen. Können Sie nochmal definieren, was wir im Vergabeverfahren für weitere Kriterien für besonders wichtig halten, grundsätzlich?
Ja, der Preis ist natürlich immer noch ganz, ganz wichtig. Das auf den Stuhl des Auftraggebers darf man sich ja, den darf man ja nicht verlieren. Insofern neben dem Preis müssen aber andere Punkte mindestens genauso viel wiegen. Also 50-50, also 50% Preis und 50% andere Dinge. Und Sie haben es ja schon ein paar Mal gesagt oder einige Punkte angemerkt. Nachhaltigkeit, Qualitätssicherung, Personalmanagement. Und da gibt es auch vom Verband, das haben wir erarbeitet, ja, Checklisten, was ich abfragen kann als Auftraggeber, um vielleicht das eine oder andere an Differenzen herauszuarbeiten, was der Dienstleister A mitbringt und der B noch nicht so hat. Das auszuwerten, da sind wir natürlich dann auch bei der Kehrseite, das auszuwerten, fällt dann nicht jedem, der Ahnung von der Branche hat, leicht. Anders geht es dann bei dem Kriterium der Nachhaltigkeit. Da gibt es dann doch ein paar messbarere Regeln, die man vielleicht aufstellen kann oder Vorgaben. Bei der Qualitätssicherung geht es genauso. Abfrage, gibt es ein Qualitätsmesssystem, gibt es ein Ticketsystem auch für den Kunden? Ist das elektronisch, das Qualitätsmesssystem etc. etc.? Also man kann da schon viel machen, aber dafür brauche ich, wiederhole mich, Know-how, was schwierig ist zu realisieren. Und Thema Rechtssicherheit oder Rechtsunsicherheit ist natürlich auch ein Thema. Wenn ich nach dem Preis vergebe, ja, da muss ich kein Abi haben. Da weiß ich, der da 90.000 Euro hat, ist dann günstiger als der 120.000. Ne? Bei der Auswertung von solchen Konzepten, und da geht ja unser Vergabekreis rein, die auszuwerten, da muss ich mich halt ein bisschen beschäftigen. Und da brauche ich auch mal Support. Und insofern gibt's da viel zu tun und das wollen wir halt auch mit den gerade angesprochenen Vergabekongressen auch ja, unterstützen.
Genau, also wir starten in Kürze mit unserer Kongressreihe zur öffentlichen Vergabe. Es geht los am 24. Februar in Stuttgart. Der nächste Termin ist im Juni in Köln. Vergabekongress Nummer 3 ist im Oktober in Hannover und im Frühling 2027 sind wir dann schon, geht's nach Berlin. Der Kongress richtet sich ja zum einen an die Unternehmen unseres Netzwerkes. Vor allem geht's ja aber um den Austausch mit den öffentlichen Vergabestellen, die wir eingeladen haben. Wie wichtig ist dieser Austausch und warum?
Ja, wir haben es ja gerade schon besprochen. Das Know-how ist nicht immer da. Natürlich gibt es viele, viele Kommunen, wo das Know-how da ist, die das auch gut machen, aber auch viele, die noch Nachholbedarf haben. Und an die richtet sich der Kongress. dass man denen auch Ansprechpartner gibt, vom Verband oder von wem auch immer, dass sie Leute kennenlernen oder auch vielleicht Kommunen kennenlernen, die in diesen Kongressreihen sitzen, die schon mal anders ausgeschrieben haben oder die gemeinsam sagen, komm, lass uns mal gemeinsam ausschreiben. Und zwar jetzt nicht, ne? Also wir wissen, was ich meine, parallel ausschreiben und lass uns einfach mal ausprobieren und austauschen, wie ist es bei dir gelaufen? Wir wollen die Leute aufschlauen. Durch uns, durch die Unternehmer, durch den Verband, aber auch untereinander. Das ist das Ziel. Und wenn wir nicht ins Gespräch kommen, dann wird sich an der Ausschreibungsmentalität schlichtweg nichts ändern. Und wir überlassen vielleicht auch den Beratern unserer Branche das Feld, die nicht selten, ich dachte, das wäre auch eine ausgestorbene Art, aber ist es nicht so, die nach wie vor auch gerne mal ausschreiben und nach Einsparung bezahlt werden. Das finde ich immer sehr putzig. Und dann gleichzeitig sagen, ich möchte Qualität einkaufen, aber trotzdem den billigsten nehmen, das habe ich noch nicht verstanden. Und ich habe Abi, insofern, ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich da nicht richtig aufgepasst.
Können Sie das mit den Beratern nochmal für all diejenigen erklären, die vielleicht nicht ganz negativ im Thema stecken, mit ein paar kurzen Worten?
Ja, gerne. Also ich mache zwei Arten von Beratern aus. Der eine, der sieht sich halt auch die Qualitätskriterien an, die Machbarkeit von Quadratmeterleistung, vielleicht auch Nachhaltigkeitskriterien. Und der findet dann in Gänze mit dem Preis den besten in Anführungszeichen. Das ist nicht der günstigste, weil Qualität kostet einfach Geld, auch Zeit und somit Geld. Und dann gibt es andere, viel Prozent das sind, weiß ich nicht, aber es gibt schon eine oder andere, auch namhafte in Anführungszeichen, die auf ihren Websites Qualität versprechen, durch ihre Renommee und ihre Erfahrung und dann eine Ausschreibung machen, die wirklich nett ist und auch relativ einfach auszufüllen ist. Aber hinterher lassen die sich bezahlen, nicht durch ein Fixum, durch den Auftraggeber, sondern sie werden bezahlt an der Einsparung. Sie fragen also vorher ab, liebe Kommune, XY, was hast du heute an Jahreskosten? Und dann schreiben sie aus, wählen den günstigsten, den billigsten und dann ergibt sich daraus ein Delta und das ist deren Salär oder ein Prozentsatz davon. Also die Motivation, einen günstigsten, einen billigen zu suchen, ist natürlich recht hoch. Und wo bleibt die Motivation jetzt, den Qualitätsanbieter zu nehmen, der teurer ist? Auch da schwierig, ne? Oder nicht so schwierig zu beantworten. Die Motivation ist mehr oder weniger null.
Zur qualitätsorientierten Vergabe gehören auch die Stärkung der Sichtbarkeit, die Wertschätzung der Reinigungskräfte sicherlich, sowie auch die Förderung familienfreundlicher Arbeitszeiten im Rahmen der Tagesreinigung. Wie passt gerade dieser Aspekt der Tagesreinigung, der ja auch unserem Verband grundsätzlich wichtig ist, in diese Thematik hinein?
Ja, wenn ich an Personalmanagement denke, das ist ja ein Kriterium einer möglichen Ausschreibung, dann kann ich natürlich als Auftragnehmer damit argumentieren, dass ich mehr Personalbewerbungen bekomme, wenn ich auch in der Tagesreinigung aktiv bin, kann verlässlichere Mitarbeiter suchen, wo ich die Fluktuation vielleicht geringer halten kann. Das sind schon gute Argumente, die ich abfragen kann oder die ich beantworten kann als Dienstleister. Auf der anderen Seite stelle ich mir das natürlich in Schulen, wir reden ja über Kommunen und öffentliche Auftraggeber, in Kindergärten schwierig vor, begleitend zum Unterricht oder zur Krabbelgruppe dort zu reinigen. In der Schule noch viel, viel weniger denkbar. Aber manche Kommunen machen es schon, allerdings dann eher in Ämterhäusern, Rathäusern. Da ist das wunderbar möglich und sollte auch von den Kommunen unbedingt forciert werden. Das begrüßen wir sehr.
Ich möchte zum Schluss nochmal auf unsere Vergabekongresse zurückkommen. Wann können Sie, wann können wir als Verband sagen, hey, das waren gute, das waren erfolgreiche, das waren lohnenswerte Kongresse?
Ja, der erste Erfolg lässt sich natürlich an den Anmeldezahlen dann ablesen. Da könnte man dann sagen, wenn man seine Wunschgrößenordnung erreicht hat, wunderbar, es war ein Erfolg. Das ist so der erste Step, das ist schön. Aber der eigentliche Erfolg lässt sich dann hinterher daran ablesen, dass möglichst viele Kommunen anders ausschreiben. Sei es, dass sie unsere BIV-Unterlagen nehmen, die ja jetzt veröffentlicht wurden, oder ob sie seriöse Berater gewählt haben oder was auch immer sie gemacht haben. Das wäre der Erfolg, der sich natürlich dann erst später einstellen kann. Und das ist auch da ein dickes Brett. Und die Kongressreihe ist dann ein Element dafür. Wir müssen natürlich im Gespräch bleiben, müssen die Kommunen weiter informieren und versuchen, all die zu erreichen, die nicht dabei sind und denen auch unser Konzept, unsere Gedanken geben, damit sie möglichst auch überdenken und ihre Ausschreibungsmentalität ändern.
Glanz zum Schluss.
Glanz zum Schluss, das ist unsere Abschiedskategorie. 10 kurze persönliche Fragen mit der Bitte um 10 spontane, ebenso kurze Antworten. Ihr Unternehmen sitzt in Remscheid in NRW. Was kann man da Wunderbares erleben?
Motorradfahren, Spontanität, Motorradfahren auf jeden Fall, spazieren gehen mit Hund, ohne Hund. Wir sind hier nah an Talsperren in Wäldern. Schön hier.
Was glauben Sie, wie sieht der Gebäudereinigerberuf in 10 Jahren aus? Mehr Hightech oder immer noch sehr viel Handarbeit?
Beides. Wir werden sehr viel Roboter haben, wie sich jetzt schon auf den Messen zeigt. Aber Handarbeit wird nach wie vor auf in 10 Jahren auf jeden Fall noch ein fester Bestandteil unserer Branche.
Wenn Sie einen Tag lang inkognito als Azubi zum Beispiel im eigenen Betrieb mitarbeiten müssten, wovor hätten Sie am meisten Respekt?
Ach, schwierig. Ich habe es tatsächlich ja schon gemacht. In meinen ersten Tagen habe ich 4 Wochen lang gereinigt und habe die Mitarbeiter begleitet in der Reinigung. Ich habe Respekt vor der Aufgabe. Ob es das Frühaufstehen ist, der Gebäudereiniger, die um 4, 5 Uhr aufstehen. Ich bin dann schon ein bisschen 2 Stunden später dabei. Oder einfach handwerklich ist das 8 Stunden lang, ist das ein anspruchsvoller Job. Und auch in der Innenreinigung, wenn ich ein Krankenhaus reinige, als Beispiel, das ist schon ein tougher Job, weil die Quadratmeterleistungen sind halt auch anspruchsvoll. Und da habe ich Hochachtung vor den Menschen.
In meiner Recherche habe ich erfahren, ich hoffe, das stimmt, dass Sie Bayern München-Fan sind. Wie konnte das in NRW passieren?
Das hat sich so entwickelt. Ich bin in den 70er ausgewachsen, in den 80ern, wo Bayern München dann immer mehr Erfolg hatte. Und insofern bin ich ein Erfolgsfan, wie man so dann kritischerweise sagt. Aber ich bin dran geblieben, bin auch regelmäßig in München mit meinen Söhnen, die alle komischerweise, ich habe 3 Söhne, alle Bayern München Fans geworden sind. So läuft das manchmal.
Und wenn Sie sich entscheiden müssten, Dortmund oder Schalke?
Auf jeden Fall Schalke. Weil im tiefsten meines Innersten bin ich ja WSV-Fan, Wuppertaler Sportverein. Und der wiederum hat eine enge Fangemeinschaft zu Schalke.
Okay. Sollten wir Inlandsflüge verbieten?
Ich hätte nichts dagegen. Ich fahre gerne Bahn, auch wenn viele schimpfen. Aber ich finde das nett, ich finde das cool. Und ja, ein bisschen weniger meckern ist auch nicht schlecht.
Was ist für Sie der härteste Schmutz im Arbeitsalltag? Der echte Dreck, der Papierkram oder die Vorurteile gegenüber unserem Handwerk?
Von allem ein Stückchen. Vorbehalte gibt's, die ärgern ab und zu mal, aber ja gut, schwierige Frage. Gibt einige Sachen, auf die man keine Lust hat, aber so ist es im Leben in jeder Branche. Nur bei denen, die vielleicht ihren Job zum Hobby gemacht haben, andersrum, denen geht's vielleicht nicht so, aber gibt schon einige Punkte, auf die man verzichten könnte. Mehr möchte ich nicht drauf eingehen.
Welcher Beruf wäre Ihre zweite Wahl gewesen?
Das weiß ich gar nicht. Ich hatte mal vor dem Studium überlegt, NBA-Star zu werden oder Rockstar, hat aber beides nicht geklappt. Das waren so meine Wünsche. Ganz früher wollte ich mal LKW-Fahrer werden als 12-Jähriger. Aber jetzt im Ernsthaft wäre wahrscheinlich irgendwo im Controlling gelandet. Aber da, wo ich jetzt bin, bin ich an der richtigen Stelle und in der richtigen Firma und auch, aber auch in der richtigen Branche. Ziemlich eine tolle Branche.
Putzen Sie im Privatbereich selbst?
Ja und nein. Die Glasreinigung mache ich tatsächlich selber, auch wenn ich kein Meister bin, auch schon gar nicht Geselle. Ich kann eigentlich gar nichts, aber ich mache es trotzdem und es sieht so schlecht nicht aus. Wenn die Profis sich das ansehen, dann lachen sie sich bestimmt kaputt, aber mich sieht ja keiner. Und die Innenreinigung, die überlasse ich dann jemand anderem.
Letzte Frage. Sie sind ein großer Stromberg-Serienfan, habe ich mir sagen lassen. Die Figur Bernd Stromberg ist ja der Inbegriff eines ungeliebten Chefs, der versucht, sich durch autoritäres Gehabe und platte Sprüche zu behaupten. Wie viel Stromberg steckt denn in Ihnen?
Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Nein, im Ernst, ich mache das komplett wie Stromberg und ist so eine Art Galeere hier in Remscheid. Und alle haben keinen Spaß. Nein, wirklich jetzt im Ernst. Ich mag diesen Charakter, dieses Fremdschämen. Das ist der Hammer. Der ein oder andere enge Mitarbeiter sagt mir nach, dass ich die gleichen Sprüche habe, aber natürlich alle nicht ernst gemeint und auch überhaupt nicht so weitgehend, wie Bernd Stromberg es gemacht hat. Aber ich finde den einfach lustig. Aber kopieren, ernsthaft kopieren kann man den nicht. Konnte man ja auch schon vor 20 Jahren nicht. Aber es ist einfach Weltklasse. Und ich hätte gern auch hier so einen Ernie und einen Ulf. Die gibt's alle leider nicht.
Lieber Herr Knedlich, haben Sie besten Dank für Ihre Antworten. Haben Sie besten Dank für Ihre Informationen und Ausführungen.
Ja, vielen Dank, Herr Lück. Hat Spaß gemacht.
Und vor allem wünsche ich viel Erfolg in Stuttgart. Dort findet am 24. Februar der Auftakt zu unseren Vergabekongressen statt. Dann natürlich auch mit Oliver Knedlich im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema. Alle Infos zu unserer Kongressreihe gibt's auf unserer Webseite. Dort gibt's auch die Tickets, sollten sich für das Thema interessieren. Und euch und Ihnen da draußen sagen wir danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.